20. Gesellschaft im Miteinander. Wo stehen wir? Wo stehen wir? Ist unsere Welt eine Welt des Miteinanders? In einer Zeit, in der wir nach dem Aufwachen von Schlagzeilen über den Fortschritt der verschiedenen Kriege informiert werden, erscheint diese Frage nahezu provokant. Selbstverständlich aber kann ein neurowissenschaftliches Sachbuch nicht in die internationale Politik sortieren. Schauen wir deshalb einmal auf unseren Alltag, vielleicht mit einem flüchtigen Blick auf das gesellschaftliche Geschehen. Blicken wir auf die Familien, dann sehen wir oft effizient durchstrukturierte Tage, mitunter organisiert von Küchenkalendern, in denen jedem Familienmitglied eine eigene Spalte vorbehalten ist. In der Spalte des Dreijährigen musikalische Früherziehung im Anschluss an die Kita. Die Eltern koordinieren ihre Aktivitäten, damit immer einer da ist, wenn das Kind gerade nicht betreut wird. Miteinander? Für das ruhige und entspannte, synchrone Miteinander von Eltern und Kind ist oft ebenso wenig Zeit wie für die Paarbeziehung. In unserer Freizeit optimieren wir uns und unseren Körper und schauen zwischendurch auf unser Smartphone, um zu sehen, wie das geht, das mit der Selbstoptimierung. Und überhaupt, wie alles geht und was die anderen gerade machen. Ich spreche nicht mit erhobenem Zeigefinger, denn ich bin nicht besser und wenn ich gleich meinen Zeigefinger von der Tastatur löse, dann nur, um schnell eine WhatsApp zu beantworten, einen aufpoppenden Nachrichtenbeitrag zu überfliegen oder die Börsenkurse zu überprüfen. Entspannte Telefonate mit der Freundin, dem Kollegen oder der Tante? Dafür ist selten Zeit. Und wenn, dann oft nur beim Autofahren. Wenn man auf dem Parkplatz vor dem Supermarkt steht, ist klar, dass das Gespräch nun beendet werden muss. Wie praktisch ist es da doch, dass wir die Freundschaften in die digitale Welt auslagern können? Dann gibt es eben eine Voicemail statt Anruf. Die professionelle Begleitung von Menschen, ob nun in Kreissaal, Kita, Schule, Jugendhilfe, Medizin, Therapie oder Pflege, steht unter dem Schirm der Effizienz, die kurzfristigen Kosten vordergründig im Blick, begleitet von einem immensen Fachkräftemangel. So erhalten Familien im Kreissaal keinen angemessenen Start. Die Kinder in der Kita keine bedürfnisgerechte Betreuung und in der Schule einen sie nicht erreichenden Frontalunterricht. Patienten erhalten eine Behandlung, die im Minutentakt abgerechnet wird und die, auch bei allergrößter Geneigtheit der behandelnden Ärzte und Therapeuten, nicht den Menschen im Blick hat, sondern allenfalls ein vordergründiges Symptom, das abgemildert werden kann oder muss. Wie mir vor kurzem jemand erzählte, heißt es bei seinem Arzt: Bitte nur eine Beschwerde zur Zeit, nicht alles auf einmal. Auf dem Weg in eine ganz und gar nicht ganzheitliche Medizin. Status quo. Wir leben nicht im Miteinander, sondern effizient und gestresst nebeneinander her. Aber halt, mag der eine oder andere rufen, unser Miteinander war noch nie so groß. Viel weniger als früher neigen wir zur Diskriminierung und Ausgrenzung. Wir wissen, dass Menschen alle gleich wichtig sind. Wir sind uns der Bedeutung des wertschätzenden gesellschaftlichen Miteinanders sehr bewusst. Das ist vielleicht nicht ganz falsch. Viele von uns versuchen, niemanden auszugrenzen und erst recht nicht zu diskriminieren. Sicher haben wir uns diesbezüglich zu unserem Vorteil verändert. Früher wurde diskriminiert, bis sich die Balken bogen. Frauen, Migranten, People of Color, nicht heterosexuell orientierte Menschen, Menschen mit Behinderungen, Sommersprossen, schiefen Zähnen, Brillenträger, rote Haare, graue Haare, keine Haare, und so weiter. Wir sind heute schon weiter. Wir wissen darum, dass weder Geschlecht noch Hautfarbe, Herkunft, sexuelle Orientierung oder das Aussehen irgendetwas mit fehlender Intelligenz, Würde oder Liebenswürdigkeit zu tun haben. Wir wissen, dass Vorurteile eben nur Vorurteile sind und in den Schubladen nicht immer das drin ist, was wir glauben. Wir wollen, dass kein Mensch Benachteiligungen erfährt, wollen unsere Sprache so gestalten, dass sich nach Möglichkeit jeder angesprochen fühlt. Wir möchten, dass Menschen so leben und gesehen werden, wie es sich für sie richtig anfühlt. Doch hier kommen wir an Grenzen, denn die Umsetzbarkeit ist nie zu 100% möglich. Das Leben und die Eigenschaften von Menschen sind vielfältig. Nicht alle erleben die für sie passenden Lebensbedingungen. Es ist für uns als Gesellschaft kaum möglich, uns auf alle Eventualitäten einzustellen. Zumal die sich aus den jeweiligen Bedürfnissen ergebenden Anpassungen mitunter auch kollidieren können. Folglich setzen wir Anpassungen vor allem dann um, wenn die betreffenden Menschen eine Lobby haben, die für sie kämpft. Was können wir tun, wenn wir mit einer Wertschätzung der Vielfalt menschlichen Seins all diese Anpassungen umsetzen wollen, es aber nicht können? Wenn wir alle Menschen mit all ihren Bedürfnissen sehen und von ganzem Herzen akzeptieren, aber es dennoch nicht leisten können, die für sie passenden Lebensbedingungen umzusetzen. Unser soziales Gehirn rollt mit den Augen und flüstert: Miteinander. Unser Miteinander leidet. Je stärker unser Fokus auf die individuellen Eigenschaften und Bedürfnisse des Einzelnen ausgerichtet ist, desto mehr neigen wir zur Vereinzelung. Unser Miteinander verabschiedet sich. Statt Hand in Hand im Miteinander geht jeder Einzelne seinen eigenen Weg. Und wir versuchen sicherzustellen, dass er dies auch kann. Unser soziales Gehirn murmelt, dass dies nicht der Weg sei, den es im Verlauf der Evolution eingeschlagen habe. Es wird lauter: reden, abwägen, helfen, Haltung zeigen. Wenn wir es nicht schaffen können, allen Menschen passende Lebensbedingungen einzuräumen, wäre es dann nicht menschlich und dem sozialen Gehirn entsprechend, wenn wir unseren Fokus ändern würden? Wenn wir uns nicht mit viel mentaler Energie auf Grabenkämpfe um potenzielle Anpassungen einlassen würden, sondern den Protagonisten, deren Bedürfnisse diese Anpassungen erfordern, wertschätzend deutlich machen, dass wir sie sehen und ihre Bedürfnisse verstehen und akzeptieren? Ist es dann nicht vielleicht aushaltbarer, dass die Umsetzung nicht immer mit optimalem Ergebnis möglich ist? Und wenn wir zudem einen vordergründigen Fokus darauf legen würden, Hilfsbereitschaft zu verinnerlichen, um zu sehen und zu bemerken, wenn Menschen im Alltag Hilfe und Akzeptanz benötigen, um den Alltag zu bewältigen oder Ausgrenzung zu vermeiden? Unser soziales Gehirn flüstert, jemand habe mit resignierter Stimme gesagt, das sei realitätsfremd. Vielleicht. Vielleicht könnte aber auch ein intensiveres Miteinander in unserer eigenen kleinen Alltagswelt uns über Synchronität und Oxytocin-Freisetzung dahin bringen, dass wir auch über unsere private Welt hinaus wieder mehr Hilfsbereitschaft und Miteinander leben können. Unser soziales Gehirn hatte auch das Reden und das Abwägen erwähnt. Wenn der Ansatz, allen Menschen die für sie passenden Lebensbedingungen einzuräumen, nicht umsetzbar ist, dann müssten wir wohl das tun, was Menschen eigentlich besonders gut können: reden und diskutieren, Prioritäten abwägen und so weiter. Voraussetzung? Wir reden auch. Ist es so, dass wir uns gegenwärtig dadurch auszeichnen, dass wir zuhören, andere Meinungen tolerieren und sachlich die Bedürfnisse unterschiedlicher Menschen gegenüberstellen? Haben wir das Gefühl, dass in den letzten Jahren und Jahrzehnten im Zuge der abnehmenden Neigung zu offener Diskriminierung die Toleranz für die Meinungen und Haltungen der anderen gestiegen ist? Oder eher nicht? Falls nicht, gehört es nicht zu einem Miteinander dazu, dass wir unterschiedliche Meinungen aushalten, diese zum Anlass nehmen, unser eigenes Denken und Handeln zu begründen, zu reflektieren und Kompromisse zu finden? Unser Miteinander ist die Basis. Wir synchronisieren, wir kooperieren und wir helfen uns. Wenn wir eine sichere Basis des Miteinanders haben, wenn Menschen, Kinder wie Erwachsene, sich in ihrem sozialen Gefüge sicher fühlen, dann können sie auch Probleme aussprechen, dem anderen zuhören, andere Meinungen aushalten, diese zum Anlass nehmen, das eigene Denken und Handeln zu begründen, zu reflektieren und gegebenenfalls zu ändern. Und nur wenn Probleme ausgesprochen werden, wenn darüber diskutiert wird, können sie gelöst werden. Wenn wir es schaffen würden, in unserem Alltag mehr miteinander zu leben, dann könnte uns dies über einen Einfluss auf unser Oxytocin-System mit Eigenschaften ausstatten, die uns mit unserem sozialen Gehirn auch im gesellschaftlichen Miteinander sicherer werden lassen. Miteinander fördert Miteinander. Wenn wir aber alle effizient nebeneinander herlaufen, nicht im Gleichschritt, sondern möglichst schnell, nicht mit Oxytocin versorgt, sondern vom Cortisol angespitzt, wenn wir einander nicht zuhören, wenn wir unseren Beziehungen keine Konflikte zumuten und der Gesellschaft keinen Diskurs erlauben, wenn wir, statt einander zu helfen, individuelle Bedürfnisse in Regelwerken verankern, dann müssen wir uns nicht wundern, wenn uns die Essenz des Menschseins verloren geht. Unsere Verbundenheit.